Pflege ist vielfältig, wenn man es gut macht. Und ihr hört heute Beispiele beim Deutschen Pflegetag hier in Berlin im Hub 27, wie das vielleicht gehen könnte und mit welchen Vorurteilen, mit welchen Problemen und auch mit wie viel Rassismus Menschen in der Pflege rechnen müssen und was sie dort erfahren. Damit wir für dieses Thema sensibilisierter sind, damit wir uns viel mehr hineinfühlen können, ist es eben wichtig, darüber zu sprechen und eben auch die Menschen zu verstehen, die in der Pflege arbeiten. Welche Fehler kann man machen? Welche kann man vor allem korrigieren? Wie kann es also besser laufen bei der vielfältigen Pflege? Das werden wir auch in dieser Podcast-Folge besprechen. Ich bin Ralf Potzus und freue mich gleich wieder auf interessante und inspirierende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Ich bin ja hier beim Deutschen Pflegetag in Berlin mit meinem Pflegenavi unterwegs, mit Dominik Stark. Hi nochmal.
Hi.
Weiter geht es mit Erfahrung und dem Thema Rassismus in der Pflege. Dominik, wer steht jetzt neben uns?
Ja, ich habe hier ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich mit, sagen wir mal, dem Slogan Pflege gegen Rechts dafür stark machen, dass wir da auch hinschauen. Und ich habe hier unter anderem Anja Wiedermann, Geschäftsführerin der Pflegekammer. Ich habe Petra Krause, Pflegedirektorin. Dilek ist hier, Blendina ist hier, Jonas und Vinicius. Also ganz viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Und ich liebe den Namen. Also Vinicius de Oliveira Coutinho. Ich grüße dich. Hallo.
Vinicius de Oliveira Coutinho.
Ich habe es natürlich wieder völlig falsch ausgesprochen, Entschuldigung. Aber es klingt natürlich noch besser, wenn du es sagst.
Ich komme aus Brasilien. Ich bin schon in Deutschland seit 1 Jahr und 7 Monaten. Bei mir ist sehr wichtig, hier zu schauen, alles zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Ich gerade entwickle selbst über Deutschland, die Pflege und so weiter. Für mich der wichtige Punkt ist, wenn ich in Brasilien war, ich war schon gelernt die deutsche Sprache. Aber ich war nicht so gelernt die deutsche Kultur, die deutsche Geschichte. Deswegen das kulturelle Schock ist immer mehr sehr intens. Das war eine sehr große Herausforderung. Aber wenn ich halt verstanden die deutsche Geschichte, wie funktioniert die Gesellschaft als Länder?
Wichtig ist natürlich, die Kultur aufzusaugen, zu lernen. Es ist nicht nur immer die Sprache, das ist ganz klar. Da kriegt man die ganze Packung ab auf einmal. Ne?
Zum Beispiel Blendina ist ja auch hier und du gehst ja auch sehr offen mit solchen Vorfällen aus dem Praxisalltag um. Ne? Also du bist selber noch in der Pflege tätig und hast ja schon die dubiosesten Sachen anhören müssen. Hi, erstmal schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich, hier zu sein. Ja, Rassismus in der Pflege ist leider kein Randthema. Passiert uns leider ständig im Alltag. Er ist sichtbar und unsichtbar.
Erzähl mal konkret, was dir da passiert ist.
Also das Sichtbare, was mir oft passiert ist, der offene Rassismus, was mir oft passiert ist, ist, dass Patienten sich verweigert haben, sich von mir pflegen zu lassen. Also wortwörtlich wurde mir gesagt, von so einem Pack lasse ich mich nicht pflegen. Das war das Schlimmste, was ich je mir anhören musste und das bleibt bis heute noch hängen. Das ist locker 15 Jahre her. Und ja, da gibt es halt immer auch diese kleinen Sticheleien, diese Mikroaggressionen. Das sind immer diese wiederkehrenden Sätze, die sich häufen. Wenn man zum Beispiel sagt, woher kommst du wirklich? Also aus dem Nichts in eine Unterhaltung wird einfach gefragt, woher kommst du denn? Und ich sage Beispiel aus Berlin, kommt aber diese Nachfrage. Nein, ich meine, woher kommst du wirklich? Und das bedeutet einfach, egal was ich tue, egal was ich leiste, ich bin immer nur die mit Migrationshintergrund und man nimmt mich gar nicht wahr als Mensch.
Du hast das Pack eben angesprochen, das ist 15 Jahre her und es macht immer noch was mit dir. Was stellst du jetzt fest in diesen 15 Jahren? Wie hat sich das Land Deutschland in der Form verschlimmert?
Ich würde sagen, in den letzten Jahren leider hat sich das verschlimmert, auch durch diese aktuelle politische Situation, diese Lage mit der AfD und so weiter, haben einige so das Gefühl, dass sie ihre Meinung in Anführungsstrichen äußern dürfen und Rassismus ist keine Meinung.
Absolut, kann man nur 100% unterschreiben und ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang, wir haben ja hier auch noch Anja Wiedermann, Petra Krause in Funktion, Geschäftsführerin Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und Pflegedirektorin am EVKB, also einem großen, großen Krankenhaus. Ihr habt beide auch Verantwortung. Was machen solche Aussagen mit euch? Und ich meine, ihr seid auch Teil der, eurer Organisation, würde ich jetzt mal sagen, oder eurer Verantwortung mit Pflege gegen Rechts. Ne? Das ist ja da nimmt ihr auch eine Verantwortung ja mit im Kauf, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, den anderen Part zu verstehen, im Gespräch zu sein und erstmal zuzuhören. Weil wir als Weiße können das gar nicht beurteilen, wie das eigentlich funktioniert. Um dann aber eben auch zu schauen, wo können wir in unserer Verantwortung praktisch auch dagegen wirken. Als Geschäftsführung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen bin ich sehr dankbar, dass wir zum Beispiel eine Berufsordnung haben, die klar sagt, was Pflegefachpersonen dürfen, was sie nicht dürfen und an welchen ethischen Leitplanken wir uns orientieren müssen. Das sind zum Beispiel solche Dinge, wo wir einfach sagen müssen, da müssen wir auch ein Auge drauf haben, um Menschen zu schützen, sowohl die Patienten wie natürlich auch unsere Pflegefachpersonen.
Also als Verantwortliche würde ich sagen, klare Haltung, klare Vorgehensweisen auch, das ist bei uns nicht erlaubt. Rassismus darf bei uns nicht vorkommen, ebenso wenig wie Diskriminierung. Wir kriegen natürlich nicht alles mit. Aber ein Thema muss dann auch sein, wenn es von Patientinnen oder Patienten ausgeht, dass klar ist, dass auch Behandlungen, wenn es irgendwie geht, abgebrochen werden. Oder arbeitsrechtliche Schritte, wenn es von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden geht. Also vollkommen klar und es gibt nicht rechts oder links.
Blendina, ich möchte bei dir nochmal nachfragen, wenn jetzt jemand sich bei dir rassistisch äußert, was machst du in der Situation dann persönlich?
Ja, also ich muss sagen, es hat sich auch geändert mit den Jahren, ne? Ganz am Anfang diese Situation mit von so einem Pack lasse ich mich nicht pflegen. Ich war auch viel, viel jünger. Ich habe geweint. Und heutzutage wehre ich mich natürlich. Manchmal ziehe ich das auch ein bisschen ins Lächerliche. Und ganz wichtig ist, mit dem Team darüber zu sprechen und sowas anzusprechen und nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen.
Was sagst du direkt zu dem Patienten oder zu der Patientin?
Also, wenn jemand mir das nochmal so wortwörtlich sagen würde, das ist Gott sei Dank nicht mehr passiert, dann würde ich sagen, es ist hier kein Wunschkonzert und...
Und ich bin kein Pack übrigens.
Und ich bin natürlich kein Pack.
Wenn wir sowas mitkriegen, dass das mit Kolleginnen und Kollegen passiert, dann müssen wir auch, ich sage es ehrlich, den Hintern in der Hose haben und müssen uns dahinstellen und unsere Kolleginnen und Kollegen auch schützen. Und dann muss man auch sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Weil du hast gerade gesagt, du hast am Anfang geweint, du warst überfordert und da muss jemand kommen und muss unterstützen.
Leider hatte ich damals nicht die Unterstützung gehabt. Das bleibt immer noch hängen. Aber deswegen bin ich heute so aktiv auf Social Media zu diesem Thema, um auch andere einfach zu sensibilisieren, weil das ist nichts Harmloses. Das ist was Echtes und das ist was Ernstes und das ist einfach verletzend und schlimm für die Pflege.
So, bei uns ist auch Dilek aus Berlin. Du bist auch Pflegefachkraft.
Richtig, also Dilek Erusta, Gesundheitskollektiv. Ich bin Community Health Nurse und habe über 20 Jahre in der Klinik als Abteilungsleitung und Praxisanleiter gearbeitet und bin jetzt in so einem Innovationsfondprojekt. Und es geht sozusagen um die Lebensrealitäten der Menschen im Ort. Wenn wir bei dem Thema jetzt Rassismus in der Pflege sind, möchte ich gerne einen anderen Blickwinkel gerne setzen. Und zwar, es kommen viele Patienten, Klienten zu uns, die krank werden durch Rassismus und Diskriminierungserfahrung. Also das sind die sozialen Determinanten, wo die Gesundheitsversorgung jetzt primär nicht so diesen Blick hat. Wenn die kommen und merke ich, wie die Leute, es sind auch viele, die aus der Pflege sind, die auch wirklich meine Patienten sind, die dann kommen und sagen, dass Rassismus, Diskriminierungserfahrung, die wirklich krank macht. Das heißt, hier müssen wir wirklich ansetzen, sensibilisieren, Leute auch aufklären, warum kommt es zu dieser Rassismus? Also warum ist dieser Hass da oder diese Vorurteile? Es sind viele Ängste, Unsicherheiten, aber auch nicht wahrhaben wollen, diese Vielfalt der Gesellschaft.
Ziehen sich auch einige selbst den Schuh an und denken, ich habe irgendwas gemacht, warum jetzt die Person rassistisch zu mir ist? Oder gibt es das auch, dass du das erlebst und musst du dann erstmal erklären, nein, du hast nicht die Schuld?
Das Problem ist, ich bin erstmal anders als gegenüber denjenigen und passt den Lebensrealitäten der Menschen nicht, der vor mir steht. Das heißt, es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Klar hinterfrage ich immer mein Handeln, mein Dasein. Was hat jetzt dazu geführt, dass der Gegenüber vor mir ist, mich total falsch versteht und vorurteilhaft geht? Da geht es nur in Austausch gehen, ins Gespräch gehen, aktiv auch einfordern. Was war jetzt hier falsch, dass du mich jetzt hier falsch verstanden hast? Also aktiv ins Gespräch reingehen.
Es gibt noch mehr Menschen, die diskriminiert werden und hier beim Deutschen Pflegetag darauf aufmerksam machen. Und ich stehe hier gerade vor einem Raum, da gibt es gerade eine Podiumsdiskussion genau mit diesen Menschen. Und ich sehe schon hier, da stehen plakatiert sehr interessante Sätze und die geben das Thema auch schon vor. Gay and Grey, queere Vielfalt im Alter und Altenhilfe und Pflege werden diversitätssensibel. Ja, hier spricht gerade der Stammtisch schwuler Männer mit Demenz. Und auch hier wird natürlich leider diskriminiert. Na klar, wir reden über Vielfalt in der Pflege und da gehört natürlich auch der Respekt gegenüber der Vielfalt an Geschlechtern, Identitäten und auch sexuellen Orientierungen dazu. Dominik, welchen Pflegevielfaltort suchen wir jetzt als nächstes auf?
Ja, hier gibt es einen Workshop, der nennt sich Vielfalt in der Pflegepraxis, Versorgung von Menschen mit Behinderung und Wohnungslosigkeit gemeinsam neu denken. Und da will ich jetzt mal mit dir hingehen.
Menschen mit Beeinträchtigungen sowie wohnungslose Menschen gehören zu besonders verletzlichen Gruppen mit spezifischen gesundheitlichen und auch pflegerischen Bedarfen. Behindert und wohnungslos, ja, das ist schon eine besondere Herausforderung für Pflegende. Sie sind in der Regelversorgung häufig mit erheblichen Zugangsbarrieren konfrontiert. Bei mir ist jetzt Martina Hasseler. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und Professorin für Gesundheits- und Pflegewissenschaft mit einer Habilitation in Rehabilitationswissenschaften bei der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Ja, dein Titel, der passt auf keine Visitenkarte,
das
Martina.
Das stimmt.
Ja, man verspricht sich mindestens 10 Mal.
Absolut, habe ich gestern schon gehört. Zu viele Titel.
Aber ansonsten alles gut. Hallo Martina, grüß
dich. Ja, hallo, moin.
Ja, Menschen wohnungslos, obdachlos und behindert, natürlich gibt es das auf jeden Fall auch. Und
absolut.
Das muss man auch mitdenken. Und es ist schwierig natürlich, dort dann zu helfen, zu pflegen.
Also was wir, denke ich, überhaupt nicht beachten, ist, dass wir Menschen mit Beeinträchtigungen, die in normaler Weise schon beeinträchtigt sind, in der gesundheitlichen Versorgung benachteiligt werden. Also oft werden ihre gesundheitlichen Bedarfe nicht erkannt, ihre Erkrankungen, weil sehr oft die Behinderung, die Beeinträchtigung die neuen Symptome überschatten, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie oft die Ärzte nicht aufsuchen können, die sie aufsuchen möchten. Das ist alles sehr hochschwellig in Deutschland. Und Menschen mit Beeinträchtigung trifft es noch mal mehr. Wenn wir dann noch mal über die Menschen sprechen, die wohnungslos sind, haben wir noch mal eine weitere Problematik. Sie sind aus dem System raus. Sie haben keinen festen Wohnsitz. Sehr oft haben sie keine Hausärzte beispielsweise. Sie haben Angst davor, Notfallaufnahmen
aufzusuchen. Schamgefühl.
Schamgefühle auf jeden Fall. Sie haben Angst, auch die Notfallaufnahmen aufzusuchen. Sie sind auch schon oft schlecht behandelt worden in der gesundheitlichen Versorgung. Und die Kombination macht das Ganze noch mal vulnerabler. Also wir haben, wenn wir uns die Bedarfe anschauen von wohnungslosen Menschen, haben wir alle Organgruppen betroffen. Die haben oft psychische Erkrankungen, oft Drogenerkrankungen, Organerkrankungen vielfacher Art. Und all das in der Kumulation führt dazu, dass diese Menschen in den Bedarfen nicht erkannt werden. Wer soll das denn tun, wenn sie keinen Hausarzt haben, wenn sie kein stabiles soziales Umfeld haben? Und gerade sagte meine Mitarbeiterin auch noch, sehr oft ist es bei wohnungslosen Menschen so, dass es für sie in Ordnung ist, wenn sie wissen, ich kann noch mobil sein und einen anderen Schlafplatz suchen. Also sie achten gar nicht auf ihre eigene Gesundheit oder auf die Veränderung der eigenen Gesundheit. Und das macht das Ganze sehr problematisch.
Alles ist natürlich zweitrangig, wenn man immer an die nächste Minute denkt.
Genau,
es geht
auf jeden Fall.
Blank-
Die
überleben.
Haben ja ganz basale Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Das Bedürfnis ist ein sicherer Schlafplatz, Essen und Trinken kriegen. Ja, und dann irgendwie tatsächlich sicher zu sein.
Ganz direkt gefragt, wenn man auf der Straße lebt und als obdachloser Mensch eine Behinderung hat, ist man noch mehr gefährdet?
Ja.
Also das Gesetz der Straße, das ist schon sehr gnadenlos.
Absolut, ja.
Kälte, Krankheiten und Kriminelle.
Ja, man ist sehr gefährdet, weil man einfach auf der einen Art und Weise ist man natürlich beeinträchtigt durch Erkrankungen, durch Beeinträchtigungen, ähnliches mehr. Und auf der anderen Seite ist man eben in einem unsicheren Umfeld, wo man auch wohnt oder sich auch umgeben muss. Und gleichzeitig muss man dafür sorgen, dass man im Grunde auch überlebt oder ausreichend zu essen und zu trinken kriegen. Man hat keine Wohnung beispielsweise, wo man sich aufhalten kann, sich aufwärmen kann oder ähnliches mehr. Und da müssen wir, glaube ich, als Land, als eigentlich ein vermeintlich reiches Land, viel mehr die vulnerablen Bevölkerungsgruppen vor Augen haben, um zu wissen, wir haben mehr Menschen, die gesundheitlich versorgt werden, aber benachteiligt werden. Und da sind wir noch lange nicht so weit.
Als eigentlich reiches Land, was aber immer mehr Obdachlose auf jeden Fall auch hat.
Wir sehen es auf der Straße. Wir hatten die Diskussion um Stadtbild. Und meine Stadtbildfrage ist eigentlich, was sehen wir auf der Straße? Und da sehe ich eine Veränderung. Mehr Menschen, die tatsächlich wohnungslos sind, mehr Menschen, die nach Geld fragen. Und man sieht mehr Menschen, die unterversorgt sind. Und dieses Stadtbild beunruhigt mich eigentlich sehr.
Welche besondere Herausforderung ist diese Situation jetzt für Menschen in Pflegeberufen? Also worauf müssen sie achten und wie können sich auch die Pflegenden schützen? Also gibt es hier Besonderheiten, auf die man achten sollte? Stichwörter organisatorische und rechtliche Hürden auch.
Genau. Ich glaube, das, was wir zuerst brauchen, ist, dass die Pflegeberufe das tun dürfen, was sie eigentlich tun könnten. Nämlich mit einem niederschwelligen Ansatz die Bedarfe der Menschen aufnehmen und zwar da, wo sie wohnen. Das ist im Grunde so eine Art Streetwork-Ansatz. Also wie eine Public Health Nurse oder Community Health Nurse, die in die Lebensbereiche geht, wo die wohnungslosen Menschen auch tatsächlich leben, um die Gesundheitsbedarfe zu erfassen. Das gibt es in einigen Ländern auch, dass es stattfindet oder dass auch Sprechstunden stattfinden oder ähnliches mehr. Das bräuchten wir eigentlich, haben wir aber nicht in Deutschland, weil wir diesen hochschwelligen Ansatz haben, dass alles erstmal über die ärztliche Versorgung laufen muss. Und da brauchen wir definitiv Veränderungen. Dann, glaube ich, wäre es ganz schön, wenn wir da entsprechende Fort- und Weiterbildung hätten, wie Community Health Nurse, Public Health Nurse, damit wir die Personen auch entsprechend einsetzen könnten. Und dann hattest du gefragt nach, wie können die sich schützen? Im Moment müssen sich Pflegeberufe am meisten schützen, weil wir noch nicht selbstständig die Aufgaben haben. Also im Grunde muss es erst das Gesetz geben, dass es die autonomen Aufgaben gibt für die Gesundheitsversorgung, weil dann könnten die handeln und dann könnten sie die Menschen auch entsprechend versorgen.
Also wenn man jetzt schon handelt, dann ist man eigentlich gar nicht rechtlich abgesichert, weil man das auf Eigeninitiative macht.
Genau, wir dürfen ja noch gar nicht Diagnosen feststellen, wir dürfen ja noch gar nicht Maßnahmen verordnen beispielsweise. Diese Voraussetzung muss aber gegeben sein, damit tatsächlich niederschwellig diese Menschen auch versorgt werden können. Ich glaube, das sehe ich als größte Hürde an. Das Zweite ist, das wird teilweise schon gemacht, dass Pflegeberufe in zum Beispiel bei der Diakonie oder anderen Wohlfahrtsverbänden arbeiten, die diese Leistung für wohnungslose Menschen schon anbieten. Wir machen ja dieses Projekt in Niedersachsen zum Beispiel und da gibt es eben in Teilen schon einen interprofessionellen Ansatz. Da haben wir also die Sozialarbeitenden, die einen Großteil der Arbeit ja auch machen mit den wohnungslosen Menschen. Aber da sind dann auch Pflegefachberufe entsprechend eingestellt, die dann die Gesundheitsversorgung durchführen. Auch das ist eine Möglichkeit, sich einzubringen, um vulnerable Bevölkerungsgruppen wie wohnungslose Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung auch zu versorgen.
Martina, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
Pflege ist vielfältig. Ja, wenn man es gut macht. Ihr habt heute gehört, wie und wo es Probleme gibt und wie man sie anpackt. Ja, wie es auch richtig gut laufen kann. Der Deutsche Pflegetag, der ist jedenfalls bunt. 10.000 Menschen waren hier und ich habe hier viele Menschen mit Migrationshintergrund getroffen und mit ihnen gesprochen. Und ich habe mich darüber gefreut, wie sie ihren Beruf nicht nur als Job sehen, sondern als Berufung. Es gibt Probleme und die müssen auch benannt und ernst genommen werden. Dann kann es auch Lösungen geben. Mein Rat, sprecht miteinander und lasst Ungerechtigkeiten nicht schweigend stehen. Und wenn es der Kollege ist, die Kollegin, sagt es dem Vorgesetzten, den anderen, die mit euch arbeiten. Wenn es die Patienten, die Patientinnen sind, holt euch die anderen, die mit euch arbeiten, dazu. Man muss alles anpacken. Niemand wird allein gelassen. Das war unsere Podcast-Folge direkt vom Deutschen Pflegetag in Berlin. Vielen Dank an mein lebendiges Pflegenavi Dominik Stark. Du hast mich hier sehr stark und gut durch die Gegend geführt.
Ja, sehr gerne. Und ich glaube, das macht den Deutschen Pflegetag aus, wie du es gesagt hast. Vielfältig, viele unterschiedliche Menschen und man muss miteinander sprechen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Hat mir auch wieder sehr viel Freude bereitet. Folgt Dominik, auch seinem Podcast einschalten. Da gibt es viel Interessantes zu hören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ja, dann abonniert Herzschlag, teilt diese Folge gerne und schaut mal auf www.bgw-online.de/podcast. Dort findet ihr weitere interessante Podcast-Folgen rund um die Bedürfnisse von Pflegenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Ralf Potzus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.